Im Ballbesitz sind wir in eine Dreierkette abgekippt mit dem asymmetrischen Linksverteidiger und dem breitziehenden linken Zehner.
So alles bla 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 ist das doch.
Die Trainer in der Bundesliga sind nicht die Mülleimer von allen Menschen hier.
From Coach to Coach, der Fußballtrainer-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge From Coach to Coach. Heute mal mit einem Thema, das wir noch gar nicht behandelt haben, nämlich den Kinderfußball. Ein Thema, wo sich auch gerade jetzt extrem viel bewegt. Nicht zuletzt seit der DFB-Reform, die angekündigt wurden. Und ja, heute ist vielleicht ein bisschen alles anders, weil Thomas, mein heutiger Gast und ich, wir sind eher kurzfristig zusammengekommen. Wir wollten schon lange eine Folge dazu machen, weil Thomas ein absoluter Kinderfußballexperte ist. Terminlich immer ein bisschen schwierig, aber daher wird es heute so ein Roundup zum Thema Kinderfußball. Alles recht spontan, wie sich das ergibt in den zwei Folgen. Und ja, weil es ein bisschen anders ist, Thomas, starten wir heute auch anders. Und zwar stelle ich nicht heute meinen Gast vor, sondern mein Gast stellt sich selbst vor. Deshalb erzähl gerne mal ein bisschen was über dich, wer du bist, was dich antreibt und was dich zum Experten im Kinderfußball macht.
Ja, Dominik, erstmal vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass das jetzt geklappt hat und dass wir jetzt endlich zusammengekommen sind, diese Folge machen können. Ja, ich bin Thomas Stark. Ich bin halt schon sehr lange im Kinderfußball unterwegs. Ich bin da dann mal so reingerückt vor 20 Jahren. Hab dann angefangen beim VfB Lübeck, damals noch in der zweiten Liga aktiv im Kinderfußball und durfte da dann die ersten Erfahrungen machen. Hab mich dafür viele Altersklassen interessiert, hab auch lange mit Bambini gearbeitet. Von daher kenne ich wirklich im Kinderfußball und auch teilweise im Juniorenfußball relativ viele Altersklassen. Und bin halt schon sehr lange als Trainer aktiv, bin jetzt seit 6 Jahren in Köln, bin davor in Deutschland viel rumgekommen, trainiere in der E-Jugend aktuell bei einem recht großen Kölner Amateurverein und hatte, was die DFB-Reform betrifft, den großen Vorteil, dass ich hier vor 7 Jahren dann eben dabei war, als es losging und die erste Pilotstaffel ins Leben gerufen wurde, und durch die vielen Praxiserfahrungen bin ich dann halt Koordinator der 3-gegen-3 Liga Köln geworden, also des Spielbetriebs hier in Köln in neuen Spielformen. Bin auch als Referent für den Kinderfußball im Fußballverband Mittelrhein tätig. Und ich bin auch schon sehr lange als Autor unterwegs, das wissen ja viele sicherlich auch. Ich habe schon recht viele Trainingseinheiten, Kartotheken schreiben dürfen, arbeite mit dem Philippka Sportverlag im DFB zusammen und hatte auch die große Ehre, eben das Buch zur Reform Kinderfußball schreiben zu dürfen. Das letztes Jahr erschienen ist, der neue Kinderfußball trainieren in den kleinen Wettspielformen, wo es eben auch darum geht, diese Spielform auch in das Training zu integrieren und Möglichkeiten aufzuzeigen, wie man dann innerhalb dieser Spielfelder das Training gestalten kann. Ja. Von daher glaube ich, bin ich wahrscheinlich nicht die totale Fehlbesetzung, um mit Dominik heute über das Thema zu sprechen.
Definitiv. Wenn man das so hört, kann man sich vorstellen, wie sich dein Alltag sich voll um diesen Bereich auch dreht. Du machst es beruflich, du hast es angesprochen, du bist auch Autor für den Philippka Verlag, hast auch ein eigenes Buch geschrieben, über das wir später auch nochmal sprechen, hast aber auch jede Menge Beiträge im Fußballtraining, dem Magazin und. Thomas, bevor wir reinstarten und über DFB-Reformen und alles Mögliche sprechen, über deine Historie, dass du mit diesem Kleinfeldfußball, also wirklich dem kleinen Fußball, dem Funinho, schon ganz lange Berührungspunkte hast, vielleicht mal die etwas populistische Frage: Wie steht's denn aktuell 2024, kurz vor der Europameisterschaft, um den Kinderfußball in Deutschland? Wird's dir da Angst und Bange oder sind wir für die nächsten Jahre und Jahrzehnte gut aufgestellt?
Also ich glaube, wir sind zumindest besser aufgestellt, als wir vor 7 Jahren waren, als das Ganze so begonnen hat. Wir sind schon ein großes Stück weiter. Vielen ist schon klar geworden, welche Vorteile diese kleinen Spielformen haben und warum es auch Sinn macht, möglichst jedes Wochenende dieser Turnierform zu spielen. Das sind ja Aspekte wie wahnsinnig viel Ballaktion pro Kind für alle. Das einfach, die Studien sagen ja, bis zu 5-mal so viele Ballaktionen hat halt ein Spieler in diesen kleineren Formen gegenüber dem vorherigen 7-gegen-7. Was halt bedeutet, dass wir eine Chance haben, eine viel bessere und breite Fußballausbildung hinzubekommen und Spieler zu entwickeln, die einfach sportlich mehrere Schritte voraus sind im Vergleich zu dem jeweils aktuellen Stand. Und ein ganz gewichtiger Punkt auch für den Amateursport ist eben, dass wir die Möglichkeit haben, dass alle am Wochenende mitspielen. Keiner muss zu Hause bleiben, alle können gleichrangig in diesen Feldern agieren Und ich glaube, das haben sehr, sehr viele schon verstanden und setzen das dann auch schon in der Praxis um. Nichtsdestotrotz muss man auch sagen, wir sind immer noch nicht da, wo wir natürlich eigentlich gerne sein möchten, nämlich dass das dann bundesweit auch wirklich so verbindlich umgesetzt wird. Es gibt immer noch Regionen in Deutschland, Kreise, bei denen das noch nicht so gut angekommen ist und die das auch noch nicht so richtig ausprobiert haben. Wir können auch nicht erwarten, dass das, was vorher Standard war, sich innerhalb von 7 Jahren dann einfach per Kippschalter umlegen lässt. Also wenn es jetzt heißt, im Sommer 2024 werden diese neuen Spielformen verbindlich, dann bedeutet das, dass der Wunsch da ist, dass das wirklich breit überall so umgesetzt wird. Aber faktisch wird das noch viele Jahre dauern, bis das wirklich so selbstverständlich geworden ist und generationsweise dann eben auch Trainer und Kinder da hineingewachsen sind.
Lass uns da mal tiefer reingehen für diejenigen, die das noch nicht mitbekommen haben. DFB-Reform, was bedeutet das für den Kinderfußball ab der kommenden Spielzeit?
Ja, wenn wir das mal überlegen, bisher sah der Kinderfußball in Deutschland ja so aus, dass am Wochenende für jede Mannschaft ein einzelnes Spiel stattgefunden hat. Ein 7 gegen 7 in einem relativ großen Feld, ungefähr 50 mal 35 Meter auf 2 recht große Tore, diese Jugendtore, die sind 5 mal 2 Meter. Und da konnten dann mit dem Anpfiff 7 Kinder pro Mannschaft spielen. So, und wenn man sich dann überlegt, wie groß so eine Mannschaft tatsächlich ist, egal ob Stadt oder Dorf, die hat ja mehr als 7 Kinder, aus denen sie im Regelfall besteht, dann sieht man schon so die ersten Probleme, die da immer aufgetaucht sind. Nämlich die Frage für jeden Trainer, am Donnerstag zum Beispiel beim letzten Training, wie viel von meinen Kindern kann ich denn jetzt mitnehmen und einsetzen? Wenn beispielsweise jetzt eine Mannschaft von 15 Kindern hat und es können nur 7 spielen, bei Anpfiff, dann ist jedem schon klar, da muss man halt mindestens 5 Kinder zu Hause lassen eigentlich und denen dann sagen, ihr könnt am Wochenende nicht mitspielen. Und dann kann man noch probieren, dass man das irgendwie wechselt. Jedes Kind spielt irgendwie 2-Wochen-Rhythmus. Dann klappt das aber mal wieder nicht, dann haben die gerade keine Zeit, wenn sie dran sind. Sprich, es führt dann eben zu deutlich weniger Einsatzzeiten. So, und diese 10 Kinder, die man vielleicht mitgenommen hat, von denen muss man ja dann 3 sagen, sie können nicht von Beginn an spielen. Also ein Trainerkollege von mir hat mal gesagt, für ihn wäre das immer so vom Gefühl, als würde er jetzt irgendwie 7 Kindern einen Lolli geben und 3 nicht. Weil er denen halt sagen muss, ihr sitzt jetzt erstmal auf der Ersatzbank und wartet jetzt, bis ich euch einwechsel. Und dann ist es bei diesen großen Spielformen ja auch so, dass man da nicht im Minutentakt wechselt, sondern dass man dann eigentlich immer auf irgendwie einen Spielfluss wartet und dann guckt mal, wie das Spiel läuft. Alles fokussiert sich sehr auf dieses eine Spiel und dieses eine Ergebnis. Das ist ja das einzige Ergebnis an diesem Wochenende. Und da entsteht ein wahnsinniger Druck für Trainer, für Familien und führt oftmals dazu, dass einige Kinder deutlich weniger Spielzeit haben als andere. Legendär sind ja irgendwie diese Situation, man fährt 45 Minuten oder eine Stunde zu einem Auswärtsspiel als Familie und das eigene Kind hat halt 10 Minuten Spielzeit und dann fährt man wieder 45 bis eine Stunde zurück. Das ist ja nicht das, was wir für eine sportliche Entwicklung und für Spaß und Freude am Fußballspiel haben möchten. So, das ist halt das Grundgerüst, das es vorher gab und da setzt halt diese Reform an. Diese Reform führt dazu und das ist wirklich die eigentliche Essenz dabei, dass man aus diesem einen Feld mehrere Spielfelder macht. Das eine Feld wird ja im Regelfall dann auf einem halben Sportplatz aufgebaut und auf diesem halben Sportplatz kann man halt locker stattdessen 4 Felder aufbauen oder manchmal sogar mehr. So, und in diesem einen Feld spielten halt 7 gegen 7 14 Kinder gleichzeitig und in diesen 4 Feldern, da können halt dann locker 40 Kinder spielen, im Maximum mit ein paar Rotationsspielern. Und die spielen alle gleich und haben alle gleiche Einsatzzeit. Das heißt, wir schaffen es dadurch eben, dass viele Kinder gleichzeitig Fußball spielen können. Und das ist eigentlich die Grundidee dabei, dass man tatsächlich diese Kinder auf mehrere Felder verteilt und kleine Felder wählt, weil dann die Aktionsdichte natürlich viel größer ist. Also alle Kinder am Spiel teilhaben, viele Aktionen haben und das ist mal ganz interessant, wenn man sich mit den Kritikern auseinandersetzt, diese eigentliche Diskussion, ob man dann auf kleine oder auf große Tore spielt, die ist gar nicht so wichtig. Das ist gar nicht so der entscheidende Faktor dabei. Die entscheidenden Faktoren sind tatsächlich Feldgröße und Spieleranzahl. Und das allen verständlich zu machen, ist ein langer Prozess, muss man ganz ehrlich so sagen.
Gut, dass du das Thema Eltern und Ressentiments auch ansprichst. Ich habe auch bin ja Sportjournalist und habe auch ein eigenes Reel gemacht zum Thema Reformen im Kinderfußball, Funinho nochmal erklärt, und die Kommentare unten drunter waren sehr, sehr gemischt. Darunter von positiver Schritt nach vorne, auch ein Schritt, um mal nachzuziehen, weil andere Nationen das ja schon seit 20 Jahren eingeführt haben, ne, und das jetzt nichts Neues ist und Deutschland eher spät dran ist oder sehr spät dran ist, aus meiner Sicht. Aber einige Eltern waren auch drunter total erbost und gesagt, ja, meinem Sohn, meiner Tochter wird hier das Torwartspiel geklaut. Wo sollen denn unsere neuen Torhüter, unsere neuen Manuel Neuers herkommen? Was sagst du diesen Eltern, die dann sagen und dann darüber erbost sind, dass ihre F-Jugend Kicker und Kickerinnen nicht mehr ins Tor dürfen?
Ja, den sage ich immer zweierlei Dinge. Also zum einen, das wissen wir ja, modernes Torwartspiel, gerade wenn wir an die Besten denken, findet auch viel mit dem Fuß statt. 70% der Torwartaktionen, sagt man, sind halt Offensivaktionen. Das heißt, Torhüter müssen lernen, das Spiel von hinten zu eröffnen und mit den Füßen genauso gut zu sein wie mit den Händen, idealerweise. Das ist schon mal Punkt 1. Das heißt, regelmäßig im Feld mitzuspielen, Aktion mit dem Fuß zu haben, ist also auch für spätere Torhüter total wichtig. Dann ist es so, dass ja spätestens ab F-Jugend nicht nur auf Minitore gespielt wird, sondern auch auf größere Tore. Wenn man Jugendtore nutzt, sind die idealerweise noch in der Höhe reduziert, dass die Torhüter auch bessere Chancen haben, dann Bälle zu halten. Und da kann ja jeder mal ins Tor und sich auch im Tor ausprobieren. Also das ist nicht so, dass das jetzt nicht mehr stattfinden würde, sondern nur bei den allerkleinsten, wo die Tore dann wirklich riesig sind im Verhältnis zu den Kindern. Da fragt man sich dann schon, ob man da jetzt wirklich mit Torhütern spielen muss. Aber kann man ja auch machen. Manche Regionen nehmen halt Stangentore, da kann auch ein Torwart dann halt spielen. Also Torhüterspiel findet weiterhin total statt. Es ist sogar viel intensiver als vorher, denn diese Torhüter haben ja viel mehr Aktion in diesen kleinen Feldern. Da wird ja viel häufiger auf das Tor geschossen. Also gibt es auch viel mehr Torwartaktionen. Und sie müssen immer das Spiel dann bei Gegentor oder bei Tor aus neu eröffnen. Und dann halt lernen, wo ist der Mitspieler, wo spiele ich den hin, wo spiele ich den an. Auch da haben sie viel mehr Aktionen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir durch diese höhere Aktionsdichte, die auch die Torhüter betrifft, viel, viel bessere Torhüter ausbilden als vorher. Und viel, viel mehr. Also ich habe jetzt in meiner E-Jugend, die halt schon ja jetzt seit dann 4 Jahren durch die neuen Spielformen geht, habe ich halt 5 Kinder, die gehen alle leidenschaftlich gerne ins Tor und die sind die sind alle gut. Also sie haben alle ganz tolle Anlagen. Und jetzt immer die Frage und eher die Streiterei, wer da jetzt rein darf bei den Spielen und wer jetzt mal einen Moment pausieren darf. Und gerade dieses Thema Spieleröffnung mit dem Fuß, mitspielen, dabei sein, das können die viel, viel besser als die Generation, die ich da vorher begleitet habe.
Also fassen wir es zusammen. Funinho bringt mehr Spielzeit für jeden, mehr Ballkontakte, mehr Tore, mehr Erfolgserlebnisse und damit halt auch ein ganz anderes Erlebnis vom Wochenende, während viele andere, weil sie auf der Bank saßen oder vielleicht auch Kinder, die nicht mit durften, weil sie nicht, ja, weil es vielleicht so viele Spieler gab und die eben am Wochenende zu Hause bleiben mussten, dann frustriert auf der Couch saßen, ist jetzt der Weg, möglichst viele Spielfelder, jeden einbinden, möglichst viel Spielzeit, möglichst viele Bewegungserfahrungen zu sammeln in dem Bereich. Also ein Schritt, der aus meiner Sicht, wie gesagt, lange überfällig war, wo aber wahrscheinlich Personen wie du lange gegen Windmühlen noch angekämpft haben in ganz Deutschland, wahrscheinlich gerade auf Landesverbandsebene, bis das mal umgesetzt wurde. Ich komme ja aus Mainz, also der Südwestdeutsche Fußballverband ist mein Heimatverband. Da gab es auch Pilotprojekte, schon vor 2-3 Jahren zumindest mal. Auch da immer wieder auf Widerstände gestoßen. Das wird auch, glaube ich, nicht ausbleiben. Aber genau diese Erklärung braucht, sie du auch gebracht hast, warum das auch für Torhüter eine Entwicklung, ein Fortschritt ist, dass wir so jetzt unsere Wettkampfreform vorantreiben. Für dich ist es aber ja gar nichts Neues. Du hast schon gesagt, du bist Koordinator der 3 gegen 3 Liga Köln. Und das nicht erst seit gestern, schon seit 7-8 Jahren, also schon länger. Während in Deutschland 7 gegen 7 gespielt wurde, warst du schon einer der Vorreiter in dieser Liga und ihr habt 3 gegen 3 gespielt. Ihr habt das praktiziert, was jetzt schon da ist. Wie ist das entstanden? Was ist das für ein Projekt gewesen? Und was waren auch so deine ersten Erfahrungen, als du zum ersten Mal am Wochenende 3 gegen 3 statt 7 gegen 7 gespielt hast?
Ja, das ist entstanden 2017. Da haben sich dann, ist tatsächlich so eine, in Köln so eine Reform von unten gewesen. Es haben sich halt dann 8 Trainer aus 8 verschiedenen Vereinen zusammengesetzt und gesagt, sie wollen gern am Wochenende anders spielen als in diesem 7-gegen-7 Einzelspiel. Und haben dann eben das Fanino gewählt als Spiel für diesen Pilot, fürs Pilotprojekt. Und haben dann eben nur Fanino gespielt in der Hinrunde. Und da war ich noch gar nicht dabei. Ich habe dann eben im Laufe der Hinrunde davon erfahren, habe gesagt, super, das ist ein ganz tolles Projekt, da muss ich mich unbedingt einbringen und meine F-Jugend damals dann da mitspielen. Und dann haben wir uns alle getroffen in der Winterpause und haben uns nochmal ausgetauscht über die Erfahrungen, die eben in dieser Hinrunde gesammelt worden sind. Und interessanterweise war dann die Erfahrung der Trainer, dass sie gesagt haben, ja, es macht den Kindern Spaß, sind viel, viel mehr Aktionen. Aber was eben fehlt so ein bisschen aus Kindersicht und Trainersicht noch, ist, dass eben auch mal mit Torhüter gespielt wird und dass auch mal dieser Torschuss, den ja alle Kinder lieben, mit dem Vollspann, den Winkel treffen, dass das noch mehr abgebildet wird. Denn das muss man halt schon sagen, Kinder lernen halt auch recht schnell, dass sie in diesem Spiel Fanino, 3 gegen 3 auf 4 Minitore, sicherer Treffer erzielen können, wenn sie den Ball ins Tor passen mit der Innenseite, größte Fläche des Fußes. Da wird dann mehr dann hineingepasst als draufgeschossen. Und dann haben wir uns gemeinsam dafür entschieden, eine zweite Spiel von dazu zu nehmen. Das war dann eben ein 3+1 auf Jugendtore. Also sprich 3 Feldspieler, 1 Torwart. Sodass man halt 4er Teams bilden konnte nach wie vor und konnte dann einfach wechseln. Die 4 Spieler haben dann eben mit einem Rotationsspieler gespielt, wenn auf Minitore gespielt wurde. Und die, wenn auf Jugendtore gespielt wurde, dann ging quasi der Rotationsspieler oder wer anders ins Tor. Man musste die Teamgröße noch nicht verändern. Und das ist dann in der Rückrunde zum großen Erfolgsmodell geworden. Das haben alle geliebt und ich habe, also als in der Form habe ich das auch von vornherein als eine total tolle Sache empfunden, weil die Kinder einfach an jedem Wochenende Spielerfahrung in 2 verschiedenen Spielformen sammeln, auf Minitore und auf große Tore. Und dann kann mal jemand ins Tor gehen und dann rückt der Torwart danach, wenn man wieder auf Minitore spielt, wieder ins Feld und spielt dann als Feldspieler mit. Und wir haben es dann eben so arrangiert mit Tools, dass die Teams möglichst gleichmäßig in beiden Spielformen spielen am Wochenende. Ja, das ist dann nach und nach angewachsen. Es waren dann in der Rückrunde schon 11 Mannschaften, die mitgespielt haben. Dann hat der Kreis das ausgeschrieben. Dann waren, glaube ich, schon in der ersten Saison oder der Saison da drauf, waren es dann über 60 Mannschaften, die da mitgespielt haben. Und so ist das halt ruckzuck auch angewachsen, weil man halt diese Vorteile erkannt hat. Und ich glaube auch, das ist so ein bisschen der Clou, dass man wirklich eben dafür sorgt, dass eben nicht nur auf Minitore, sondern auch auf große Tore gespielt wird, die idealerweise in der Höhe dann angepasst sind, so dass man eben alle Aspekte des Fußballs da abgebildet hat. Das kommt einfach gut an.
Hat es das Trainersein auch erleichtert?
Ja, total. Also als ich noch Einzelspiele hatte im 7-gegen-7, hatte ich ja genau den beschriebenen Druck als Trainer auch und musste dann halt Eltern erklären, warum Kinder am Wochenende jetzt nicht mitspielen können, warum die weniger eingesetzt werden als andere und wann ich wechsle. Die einen sind dann unzufrieden, weil das Kind zu wenig Spielzeit hat. Die anderen sind unzufrieden, weil das Spiel vielleicht verloren worden ist. Mit dem Argument, man hat irgendwie als Trainer dann die schlechteren Spieler eingewechselt. Und hätte man das nicht getan, hätte man die Besten durchspielen lassen, hätte die Mannschaft gewonnen und der Mannschaftserfolg wäre doch wichtiger. Also da gibt es einfach verschiedene Drucksituationen, mit denen man dann halt leben muss, wenn sich alle auf dieses einzelne Spiel konzentrieren. Das fällt halt völlig weg. Ich habe das immer als sehr angenehm gefunden und finde das bis heute super, dass sich einfach die Kinder frei spielen lassen kann. Die Rotation machen die ab einem gewissen Punkt selbst, wenn die gewisse Erfahrung haben. Darauf ist das ist im Grunde das Einzige, worauf ich noch achten muss, Spielzeit und dann die Rotation. Und ab und zu mal motivieren, loben, mal einen einzelnen Tipp geben. Aber ansonsten kann ich die Zeit einfach nutzen, um mit dem anderen Teambetreuer mich mal auszutauschen. Und es von der Atmosphäre überhaupt nicht zu vergleichen. Man steht dann da am Spielfeldrand, hat einen guten Blick auf alle seine Spieler, kann dann auch ja genau sehen, was die schon können, was sie gut machen und was sie nicht gut machen. Denn das ist ja auch für einen Trainer viel überschaubarer, auf so ein kleines Spielfeld zu schauen und sich jetzt 4, 5 eigene Spieler anzuschauen, als jetzt 7, bei denen man auch mal nochmal Wechsel hat. Und dann kann man sich eben mit den anderen darüber austauschen, was schon gut ist und was nicht so gut ist und woran man noch arbeiten kann und sich gegenseitig Tipps geben. Die Zusammenarbeit der Trainer und Vereine ist ein Nebeneffekt, der einfach gar nicht hoch genug zu bewerten ist dabei.
Jetzt hast du ja schon die Trainerrolle angesprochen. Aus deiner Sicht, welche Rolle sollte ein Trainer im Kinderbereich einnehmen? Worauf ist zu achten, gerade auch beim Coaching? Weil ich glaube, dieses Phänomen des Übercoachings ist auch was, was gerade im 7 gegen 7 extrem vorhanden war, / ist.
Ja, die Rolle des Trainers verändert sich halt schon durch diese kleineren Spielformen automatisch. Im 7 gegen 7 ist es ja so, dass man Kindern feste Positionen zuordnen muss. Aufgrund der Größe des Spielfeldes und der Anzahl der Spieler geht das gar nicht anders. Man muss ja zumindest mit Angriff und Abwehr spielen. Im Regelfall auch noch mit einem Mittelfeld. Und man muss dann Kindern Räume zuweisen. Rechter Verteidiger beispielsweise. Oder eben linker. Oder das Zentrum besetzen. Das geht gar nicht anders. Und die meisten Kinder sind damit überfordert. Das ist einfach so. Das heißt, man muss dann als Trainer zwangsweise ständig eingreifen und korrigieren. Tipps geben, Spielverhalten vorgeben. Und das sind alles Dinge, die jetzt wegfallen. Das muss man nicht mehr. Die Kinder lernen automatisch, gemeinsam anzugreifen, gemeinsam zu verteidigen, Tore erzielen, Tore verhindern. Das ist halt so die Grundtaktik, ja, das, worum es eigentlich geht. Das kann man noch immer mal wieder gerne einfordern, da Tipps geben, dass kein Kind vorne stehen bleibt, kein Kind hinten stehen bleibt, um eben Unterzahlsituationen zu vermeiden. Aber ansonsten kann man vor allem erstmal dieses Spiel beobachten und dann schauen, was läuft gut, was läuft noch nicht so gut, wo kann man vielleicht diese 2 Minuten Pause nochmal ganz kurz nutzen und einzelnen Spielern nochmal einen Tipp geben oder ein bisschen motivieren. Also man hat plötzlich eine ganz andere Rolle. Man kann sich mehr zurücknehmen und beobachten und dann auch für sich selbst Schlüsse ziehen, welche Bereiche des Trainings man vielleicht nochmal intensivieren kann. Wobei an sich natürlich generell Kinderfußball ein ganzheitliches Phänomen sein sollte. Man sollte eigentlich immer alles abdecken und auch alles trainieren. Also keine zu starken Schwerpunkte setzen im Training, weil es ja eine Gesamtentwicklung ist. Aber man hat immer mal einzelne Punkte, die einem ja auch auffallen. Und da kann man dann schon nochmal Tipps und Anregungen geben.
Lass uns gegen Ende der Folge nochmal ein bisschen darüber reden, wo Froninho auch herkommt. Ich glaube, der Begründer ist Horst Wein. Ist ja auch nach Spanien ausgewandert. In Spanien das Ganze auch groß gemacht, Anfang der 2000er. Ist Spanien so die Benchmark im Kinderfußball auf europäischer Ebene oder ist es eine andere Nation, die irgendwie schon was ganz anderes macht, auch die schon viel weiter gedacht hat? Was würdest du sagen, so im Europavergleich?
Also ich bin der Meinung, Spanien ist da schon ziemlich weit vorne, weil eben auch viel auf Intensitäten im Training geachtet wird und kleine Spielformen jedenfalls im Training da schon länger aktiv sind. Die Spanier haben auch ein sehr ausgereiftes System in den D-Junioren-Bereichen dann zu spielen und sich gute, sinnvolle Spielformen zu überlegen und die auch dann konsequent durchzuziehen. Es gibt aber eben auch andere Beispiele. Also europaweit, du hast das ja schon angesprochen, ist es wirklich so, dass wir ja fast schon die Letzten sind, die das jetzt konsequent umsetzen. Es gibt andere Nationen, die da viel früher schon angefangen haben. Beispielsweise Belgien. Belgien ist ja ein sehr kleines Land. Die haben schon 2000 angefangen, diese Spielform umzustellen und kleiner zu spielen. Einfach aus der Überlegung heraus, dass das ja ein kleines Land ist mit relativ wenigen Spielern, die überhaupt für die Nationalmannschaften in Tracht kommen. Das heißt, die Selektionsbasis ist viel, viel kleiner als in Deutschland. Und deshalb war der belgische Weg zu versuchen, möglichst wenig Spieler zu verlieren. Und möglichst viele dann eben auch im Sport zu halten. Und da hat man dann wirklich in der Breite es geschafft, mit vielen Vereinen das dann eben auch umzusetzen. Und deshalb spielen die Belgier zum Beispiel schon viel, viel länger als wir. Niederlande auch, die haben auch kleinere Spielformen. Schweiz und Österreich ziehen jetzt nach. Also es gibt halt viele kleinere Nationen, die jetzt wahrscheinlich gemessen an der Anzahl der Spieler, die sie haben, einen unglaublich guten Schnitt haben, da Top-Talente zu entwickeln. Also Belgien kennt ja inzwischen auch jeder. Also in jeder bekannten Top-Liga spielen halt belgische Spieler und sind da sehr bekannt. Ja, sei das jetzt England oder Spanien, Italien. Und das ist sicherlich so eine Nation, die man da herausheben kann, aber andere eben auch. Und wir haben in Deutschland eben eine andere Situation. Wir haben halt sehr viele Spieler. Und Hannes Wolf hat ja letztes Mal gesagt, vielleicht haben wir auch dann nicht so gut ausbilden müssen, weil wir so viele Spieler hatten, auch viele Straßenkicker, die sich da automatisch weiterentwickelt hat. Das ist eben so ein Bereich, an dem wir da mal arbeiten müssen. Und ich glaube, dass uns da im Moment, muss man wirklich sagen, was diese Ausbildung betrifft, andere Nationen einfach einen Schritt voraus sind.
Jetzt hast du angesprochen, Spanien, ein sehr ausgereiftes System bei den D-Junioren. Kannst du das noch ein bisschen erklären? Denn das ist auch ein Thema, was mich so ein bisschen umtreibt. Jetzt haben wir ja diese Reform für die A- und B-Jugend mit der Nachwuchsliga und für den Bereich Bambini bis inklusive E-Jugend. Aber DC-Jugend ist ja bislang überhaupt nicht verwandelt oder umgewandelt worden, wo man ja auch in anderen Ländern das dann hat, dass du in der D-Jugend 7 gegen 7 spielst, in der C-Jugend 9 gegen 9, also auch da nochmal runterbrichst die Spieleranzahl, damit es einfach mehr Wiederholungen, mehr Ballaktionen gibt. Wie ist es in Spanien? Was meinst du mit diesem ausgereiften System?
Ja, die Spanier haben halt Ligen, die so ähnlich sind wie La Liga. Da gibt es La Liga in klein, ne, in diesem Nachwuchsbereich. Die spielen da dann regelmäßige Ligensysteme und auch mit Schiedsrichtern, spielen dann mit so einem Drittel Abseits, also mit so einer Abseitslinie, der gesetzt wird im D-Junioren-Bereich jetzt und spielen dann eben, ich meine dann 8 gegen 8, teilweise eben auch 7 gegen 7, also angepasste Spielformen, was so die Größe betrifft. Und das ist so ein Bereich, wo dann eben alle jetzt versuchen, ein bisschen nachzuziehen. Ne? Österreich spielt schon, jetzt meine ich, seit anderthalb Jahren 7 gegen 7 in der U12. Die Schweizer stellen das jetzt um, haben das eben auch schon, genau wie du es beschrieben hast, dass die auch dann eben 7 gegen 7 spielen. Und bei uns gibt es jetzt viele Nachwuchsleistungszentren, die das auch schon mal machen. Twin Games setzen sich jetzt so durch in dem D-Jugendbereich, dass man dann eben in zwei Feldern dann spielt. Also das Team eben nochmal aufteilt und spielt dann eben 2x7 gegen 7 in diesen Bereichen U12, U13 gleichzeitig und hat dann ja auch so eine Turniervariante. Wie man halt generell sagen muss, der ist entscheidend und das wird eben auch auf Amateurniveau oder generell für die Amateurvereine ein großer Punkt sein, haben natürlich diese Turnierformen den riesen Vorteil, dass man halt möglichst viele, idealerweise alle Spieler dann auch einsetzen kann. Und deshalb bietet es sich eigentlich an, möglichst lang an diesen Turnierformen festzuhalten. Da gibt's halt Diskussionen und Entwicklungen, auch in Deutschland, in einzelnen Landesverbänden, dass man eben auch die Spielform verkleinert. Hannes Wolf ist ja jetzt auch stark an die Öffentlichkeit getreten, hat seine Vorstellung dargelegt, die beinhalten eben auch so ein 7 gegen 7 im Twin Game Modus für diesen D-Junior-Bereich. Da wird sich sicherlich noch viel tun. Kann man halt mit Spannung beobachten, wie das halt so weitergeht. Der DFB hat sich halt erstmal auf den Kinderfußball konzentriert. Denn das ist schon ein großes Thema. Und eben die unterste Altersklasse. Und auch da gibt es eben, wie wir erlebt haben, viele Diskussionen und viele Widerstände. Warum? Ja, weil sich alle so ein bisschen an der Bundesliga orientieren. Alle, auch die Kleinsten, die Familien, die Trainer gucken halt darauf, wie in der Bundesliga gespielt wird. Und da wird ja 11 gegen 11 auf ein großes Feld mit großen Toren gespielt. Und deshalb ist der Wunsch halt da, sich da möglichst stark anzunähern. Wobei auch das ja schon runtergebrochen ist auf den Kinderfußballbereich. Ein Trainerkollegen von mir sagte immer, ja, wenn dann andere gesagt haben, ja, wir möchten spielen wie in der Bundesliga, dann sagte sie immer, ja, aber 7 gegen 7 ist ja auch nicht wie in der Bundesliga. Das ist ja schon mal ein Schritt kleiner. Also da ist dann vielleicht allen schon klar, dass das ganz Große nicht das Richtige ist.
Es ist wahrscheinlich insgesamt viel Überzeugungsarbeit einfach zu leisten, ne? Weil du sagst, dass nicht jeder beschäftigt sich so wie du tagtäglich mit dem, was für Kinder in dem Bereich gut ist. Viele kennen, wie gesagt, einfach nur vom Gucken dann den großen Fußball 11 gegen 11, der natürlich einen unheimlichen Reiz hat durch die großen Tore, spektakuläre Torschüsse, keine Frage. Aber dieser Prozess vom Kleinkind zum aktiven Spieler, der erfordert ja verschiedenste Schritte. Und deshalb ist ein Punkt, den ich auch sehr spannend finde, DC-Jugendbereich, da ich auch zuletzt in C-Jugend trainiert habe im 15-Alter und du ja da extrem das Problem hast mit groß versus klein gewachsenen Spielern. Die einen hängen noch komplett in ihrer körperlichen, in ihrem Längenwachstum zurück. Die anderen fangen schon an einem Breitenwachstum auseinanderzugehen. Und dann spielst du 11 gegen 11 auf einem Riesenfeld, was einfach viel zu groß teilweise ist, wo du kleinere Feldgrößen bräuchtest, wo du auch dann für die Kleinen letztendlich wahrscheinlich auch nicht 11 gegen 11, sondern 9 gegen 9 wäre besser. Aber da gibt es natürlich auch mittlerweile andere Ansätze nochmal, die vielleicht noch speziell in Deutschland sind, mit Biobanding, dass man zumindest auch im Training schaut, dass man dann die schon sehr akzeleriert sind in ihrer Entwicklung, hochschiebt zu denen, die körperlich gleich sind, damit sie da nicht mehr diesen körperlichen Vorteil haben und. Da passiert viel. Aber jetzt haben wir uns ein bisschen vom Kinderfußball, dem eigentlichen Kern des Themas, entfernt. Aber damit soll es noch nicht gewesen sein. Wir machen an der Stelle nur mal einen Cut, beenden diese Folge, um in der nächsten Folge darüber zu sprechen, was eigentlich ein gutes Kinderfußballtraining ausmacht. Ja, welche Bausteine ich als Trainer da beachten kann, wie ich dafür sorgen kann, dass die Kids da gut vorbereitet sind, nicht nur fürs Wochenende, sondern auch auf den Aufbaubereich und auf den Leistungsbereich, weil gerade in dem Kinderbereich, im Grundlagenbereich, ja, eigentlich oft auch ein richtig gutes Lernalter ja ist, ne? Die Kids, die sind sehr lernwillig, dann gerade so ab E-Jugend bis D-Jugend, und lernen ja auch Techniken als F-E-Jugendspieler, würde ich mal sagen, schneller als jetzt noch ein B-Jugendspieler, bei dem schon vieles dann verfestigt ist. An der Stelle, Thomas, danke dir schon mal. Wir hören uns in Folge 2. Ihr liebe Hörerinnen und Hörer, bleibt dran. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.